Ja, meine lieben Leute, ich glaube, man hört mich, oder? Ja. Liebe Leute, es ist mir eine Ehre, dass ich heute vor euch stehen darf. Vor allem so vielen Leute, der Saal ist voll. Das ist herrlich. Und euch das Wort Gottes bringen darf. Also für die Personen hier, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich auch kurz vorstellen. Und zwar, mein Name ist Marc Gottlieb. Ich wurde im Jahr 2022 hier in der Gemeinde getauft und bin seither auch, beziehungsweise auch davor, in der Jugendarbeit aktiv und bringe meine Gaben auch im Jugendleitungsteam ein. Manchmal seht ihr mich auch hinten. Ich bin auch manchmal für die Tontechnik zuständig, beziehungsweise auch vorne. Manchmal mache ich manchmal die Gottesdienstleitung. Ja, das Thema der heutigen Predigt lautet Vergebung, und zwar im Spezifischen auf die Vergebung untereinander, also die zwischenmenschliche Vergebung. Mich beschäftigt dieses Thema schon seit längerem und habe damit, wer von euch nicht, schon Erfahrungen machen müssen, weshalb ich mir auch drei Fragen gestellt habe, die ich in dieser Predigt dann auch wirklich auf den Grund gehen möchte. Und zwar erstens, warum brauchen wir Vergebung? Ich habe euch da, glaube ich, auch eine Folie mitgebracht, genau. Erstens, warum brauchen wir Vergebung? Zweitens, wie funktioniert echte Vergebung? Und drittens, wie schaffen wir es praktisch, echt zu vergeben? Und zu diesen drei Punkten habe ich euch auch eine Bibelstelle mitgebracht. Und zwar lesen wir aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 17, die Verse 3 bis 6. Hab Acht auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigte und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Steigen wir gleich in den ersten Punkt ein, und zwar, warum brauchen wir Vergebung? Lasst uns hier die Worte, die Jesus sagt, nicht gleich überspringen. Das machen wir ja oft, dass wir da einfach lesen und komplett vergessen, was wir eigentlich gelesen haben. Und zwar, was sagt Jesus hier ganz am Anfang des Verses? Er sagt, hab Acht auf euch selbst. Nun, komisch, oder? Warum sagt Jesus das in dem Kontext von Vergebung? Wenn dir etwas antut, ist es ja doch normalerweise so, dass wir uns automatisch auf den konzentrieren, der uns Unrecht getan hat. Und nur mehr auf ihn fokussiert sind. Aber Jesus sagt, entgegen unserer Einstellung sollen wir, also unserer ersten natürlichen Reaktion, dass man sich in dieser Situation genau umgekehrt also reagieren sollte. Nämlich, dass man auf sich selbst achten soll. Hab Acht also auf dich selbst, wenn du verletzt wirst. Hab Acht auf deine Reaktion und was in deinem Herzen abgeht. Also die Prämisse, die Vorannahme hinter dieser Aussage von Jesus ist, dass es enorm leicht ist, blind gegenüber dem zu sein, was in deinem Inneren passiert, wenn dir jemand Unrecht antut, beziehungsweise du verletzt wirst. Und dazu möchte ich auch aus Hebräer 12 was vorlesen, und zwar Hebräer 12, Vers 15. Da steht, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Was wird uns hier für ein Bild gezeichnet? Nun, Wut, Zorn, ein unvergebenes Unrecht in deinem Leben ist wie eine Wurzel, die auf unterirdischer Weise funktioniert und agiert. Diese Wurzel wächst ja unter der Erdoberfläche, versteckt von dem, was du siehst. Was genau ist jetzt mit dieser Wurzel gemeint? Dazu möchte ich auch ein praktisches Beispiel bringen. Also angenommen, jemand von euch hat einen wilden Busch oder einen Baum im Garten und den möchte er warum auch immer loswerden. Er geht hin, nimmt dann so eine Benzinsäge, ne? Oder für die, die umweltbewusst sind, die haben halt eine elektrische Säge, ist auch okay, und schneiden dann diesen wilden Baum in der Mitte durch und sind dann so, ja, ich glaube, ich habe das Problem jetzt gelöst, passt, den haben wir jetzt mal abgeschnitten. Ne? Und in ein paar Tagen, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten setzt er sich wieder hin, für ein guter Christ, wer ist, natürlich liest er die Bibel, und sieht dann diesen abgesägten Baum, und er sieht, dass er wieder gewachsen ist. Und wisst ihr, warum das so ist? Nun, es liegt daran, dass er den Baum nicht nachhaltig entfernt hat und nicht auch die Wurzeln mitgenommen hat. Und dieser Garten hier in diesem Beispiel, das ist ein Sinnbild für dein Innerstes. Und wenn du etwas jetzt also nachhaltig entfernen möchtest, dann musst du es samt den Wurzeln rausziehen. Es reicht nicht, dass du es einfach nur oberflächlich schneidest, sondern wirklich mit den Wurzeln herausziehst. Und genau deshalb braucht es nachhaltige Vergebung. Damit wir erstens, so wie das Wort Gottes sagt, nicht die Gnade Gottes versäumen durch unsere Unvergebenheit. Und zweitens, damit wir nicht um uns herum Unheil anrichten und damit viele beflecken. Wir sind so gebaut, dass wir eigentlich nie wirklich zugeben, wie viel an dieser Wurzel noch in uns drinnen ist, wie sehr uns die Person eigentlich wirklich verletzt hat. Wir geben nicht wirklich zu, wie viel da noch hängen bleibt. Und einige von euch sitzen vielleicht heute da und haben schon den Titel dieser Predigt gesehen und haben sich so gedacht, ja, Vergebung, ja, das habe ich schon mal gehört. Ich habe das ja schon einmal ausgeübt, ich weiß, wie das geht. Das ist schon ein wichtiges Thema, aber ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich meine, Leute haben mir Böses angetan, aber das habe ich schon vergessen und das passt schon so. Aber ich kenne da jemanden tatsächlich, der das, glaube ich, hören müsste. Ich glaube, ich werde da fleißig jetzt mitschreiben und ihn dann anrufen und ihm erzählen, wie das mit Vergebung geht. Jesus sagt zu euch, hab Acht auf euch selbst. Und Paulus sagt auch im Hebräerbrief, versteht ihr es nicht? Unvergebenheit ist eine tiefe Wurzel. Und das Wort Gottes sagt, weil wir immer dazu tendieren, dieses Problem zu minimieren, beziehungsweise diese Gefahr, wird es sich immer weiter außerhalb unserer Sicht immer weiter ausbreiten, wenn wir es nicht rausholen. Warum? Weil wir immer noch kontrolliert sind von unserer Vergangenheit. Wir haben dieses kaputte Tape in unserem Kopf und ihr kennt das. Und wir gehen das immer wieder durch und schauen uns an, was passiert ist. Wir werden das nicht los. In der ersten Phase ist es vielleicht Selbstmitleid. Und ich denke mir, das tut mir erst so weh. Wie hat diese Person mir das antun können? Und dann langsam wird es zu einem versteckten Zynismus. Wenn du beispielsweise hintergangen wirst oder von jemandem verlassen wirst, beispielsweise des gegenüberliegenden Geschlechts oder so. Was bedeutet Zynismus? Das ist eine allgemeine abwertende Haltung gegenüber von manchmal einer Gruppe eben von Menschen. Eben deshalb, weil sich diese Gruppe von Menschen dich verletzt hat. Und im letzten Schritt dann wird es zu tiefster Bitterkeit. Und wer von euch kennt bitter gewordene Menschen? Wollen wir so werden wie sie? Ich glaube nicht. Also eine Unvergebenheit ist eine Wurzel der Bitterkeit, die sich in unseren Tiefen des Herzens festhält. Und langsam aber sicher wird dieses Böse, das dir angetan wurde, dein Herz zu Stein machen. Dich hart und kalt machen. Wenn wir nicht vergeben, dann wird es uns unterirdisch auf lange Zeit zerstören, komplett auseinandernehmen. Und das ist der Grund, warum wir Vergebung brauchen. Also das war der erste Punkt, warum brauchen wir Vergebung? So, und jetzt habe ich drei Unterschriften mitgebracht zum Thema, was sind da für Schritte notwendig, dass wir Vergebung wirklich empfangen und auch ausüben können. Und zwar, drei Schritte sind notwendig. Erstens, identifiziere dich mit dem Verursacher. Also ich habe jetzt das Wort Verursacher genommen. Anfangs hatte ich Übeltäter, aber das klang mir zu stark. Deshalb habe ich jetzt das Wort Verursacher genommen. Es ist derjenige, der dir Unrecht antut. Also erstens eben identifiziere dich mit dem Verursacher. Zweitens, bezahle die entstandene Schuld. Und drittens, tue dem Verursacher Gutes. Fangen wir gleich mit dem ersten Punkt an. Und zwar, nachdem wir eben Hab Acht auf euch selbst gelesen haben, lesen wir dann weiter in Lukas 17, 3. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, dein Bruder, ja. Damit wir diesen Text nicht falsch verstehen, möchte ich kurz etwas klarstellen. Wir müssen das, was Jesus sagt, immer in einem gesamtbiblischen Kontext betrachten. Auch andere Passagen, die ihr jetzt zu diesem Thema Vergebung im Predigt hernehmen und uns die anschauen. Sollten wir jetzt, also geht jetzt aus dieser Bibelstelle hervor, dass wir nur unseren Brüdern, also wirklich unseren Geschwistern im leiblichen Sinne oder unseren Geschwistern vielleicht im christlichen Sinne, wir verwenden das nämlich unter Christen auch so, dass wir uns manchmal Geschwister nennen, quasi durch Jesus. Ist es jetzt so, dass wir nur diesen Leuten vergeben sollten? In Markus 11, 25 steht, und Lukas, der ja das Evangelium verfasst hat, der hat das sicherlich gewusst, weil er nämlich, als er das geschrieben hat, wissen wir, dass er als Vorlage das Markus-Evangelium gehabt hat. Und da schreibt er, also zitiert quasi Jesus und da sagt er, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit euch euer Vater im Himmel auch eure Verfehlungen vergibt. Also wäre das jetzt nur auf die Geschwister bezogen, sei es jetzt im christlichen Sinne oder nicht, dann wird uns diese Bibelstelle uns auch so sagen. Wenn wir uns jetzt also den gesamtbiblischen Kontext anschauen, dann kommt hervor, dass es unmöglich sich nur um Geschwister in dem Sinne handeln kann. Sondern Lukas möchte hier etwas anderes, sehr, sehr Wichtiges zum Ausdruck bringen. Und zwar der Punkt, nämlich den Jesus hier machen möchte, ist, dass ein Bruder, der gegen dich sündigt, dir Schaden anrichtet, immer noch dein Bruder, jetzt im Glauben oder jetzt eben leiblich gesehen ist. Eine Schwester im Glauben, die gegen dich sündigt, ist immer noch deine Schwester. Dein Nachbar, der gegen dich sündigt, ist immer noch dein Nachbar. Warum hebe ich das jetzt hervor? Warum ist das wichtig? Einer der Gründe, nämlich warum Vergebung so schwer ist, liegt daran, dass wir uns nur auf die Unterschiede zwischen mir und demjenigen, der mir Unrecht getan hat, fokussiert. Und dazu habe ich euch wieder ein Beispiel mitgebracht. Ich habe leider kein Bild gefunden, weil ich da um die Urheberrechte nicht vorbeigekommen bin. Ihr kennt es ja sicher, einen Karikaturzeichner. Was macht der? Der nimmt dein Gesicht und versucht, die Sachen, die besonders auffällig, anders oder unüblich sind, in die Extreme zu treiben. Er zeichnet sie besonders, besonders groß. Und er macht diese dabei so, so groß, dass so unübersehbar, dass sie dich eigentlich markieren, dass das dann irgendwie das Merkmal ist, worauf dann Leute achten. Damit sie dich so blöd, so komisch wie nur möglich also darstellen. Und das ist genau das, was dein Herz macht, wenn dir jemand Unrecht antut. Du siehst sie und denkst über sie nur mehr in dieser einen Dimension. Nämlich in dieser, was sie dir angetan haben. Und wenn sie dich angelogen haben, dann sind sie einfach ein Lügner. Wie ist es aber, wenn du das machst? Nun, du bist komplex. Du machst ja Dinge, die nicht gut sind, aber du machst ja Dinge, die nicht gut sind, aber auch Dinge, die gut sind. Du bist ja eine Mischung, aber nicht derjenige, der dir etwas antut. Nun, zu diesem Thema habe ich euch ein Zitat mitgebracht, und zwar, das Zitat kommt von Miroslav Volf, und das ist zum Thema Vergebung. Da schreibt er in einem Essay namens A Spacious Heart folgendes. Er schreibt in Englisch zuerst: Forgiveness flounders, because I exclude the enemy from the community of humans, and I exclude myself from the community of sinners. In Deutsch ist das: Vergebung scheitert, weil ich den Feind aus der Gruppe der Menschen und mich selbst aus der Gruppe der Sünder ausschließe. Also mit anderen Worten sagt er, das Erste, was du tun musst, wenn du irgendeine Chance haben möchtest, dass du vergibst, dann musst du die Wurzeln herausreißen, um echt zu vergeben. Du musst, wenn dir jemand Unrecht antut, dich genau auf die Gemeinsamkeiten fokussieren, die man miteinander hat, und nicht die Unterschiede. Ich mache Fehler, sie machen Fehler. Ich bin schwach, sie sind schwach. Ich bin eine Mischung aus Gut und Bösen, sie sind auch eine Mischung aus Gut und Bösen. Schließe den Feind nicht aus der Gruppe von Menschen aus und schließe dich selbst nicht aus der Gemeinschaft der Sünder aus. Paulus zitiert aus dem Alten Testament in Römer 3, Vers 10 bis 12, da schreibt er, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Der erste Schritt also, wenn man echt vergeben möchte, ist, identifiziere dich mit dem Verursacher, also mit demjenigen, der dir Unrecht getan hat. Sehe, dass du auf derselben Wellenlänge wie sie bist, dass du vor Gott genau gleich bist. Das ist einmal der erste Schritt. Das war wohl schwer genug, glaube ich, oder? Nun, der zweite Punkt ist noch schwerer. Begleiche jetzt die emotionale Schuld, die entstanden ist, die aufgrund des Unrechts entstanden ist, genau. Also das Wort etwas zu vergeben, das wird in der Bibel eigentlich hauptsächlich im wirtschaftlichen Sinne verwendet. Beispielsweise jemand schuldet dir Geld, und wenn du sagst, ich vergebe dir diese Summe, dann heißt es, dass die Person diese Summe nicht mehr bezahlen muss. Heißt, du erfüllst quasi diese Schuld, du zahlst quasi selber diese 500 Euro. Also die Schuld löst sich nicht einfach in Luft auf, sondern du nimmst die Schuld quasi auf. Und Jesus nimmt aber dieses Wort, das eigentlich im wirtschaftlichen Kontext verwendet wird, und wendet es auf die allgemeinen Unrechtmäßigkeiten an untereinander und fordert uns auf, auch diese zu vergeben, was eigentlich ja nur im wirtschaftlichen Kontext verwendet wurde. Warum würde er so etwas machen, ist die Frage. Nun, es könnte sein, dass dir, wenn dir jemand etwas angetan hat, eine wirklich praktische, wortwörtliche Schuld entstanden ist, wie beispielsweise ein Autoschaden nach einem Autounfall, und er schuldet dir dann quasi Geld, um dieses Auto zu reparieren. Aber was immer entsteht, das ist jetzt jedes Mal, wenn dir irgendwer etwas Unrecht antut, natürlich in unterschiedlichen Größen, ist eine emotionale Schuld, eine innerliche Schuld. Wenn dir Unrecht getan wurde, eben spürst du sofort, dass der Verursacher dir etwas schuldet. Und das Spannende ist, was ist die Währung dafür? Die Währung dafür ist Schmerz bzw. Leid. Das ist das, was dir der Verursacher quasi dann schuldet. Und was dann unser Herz automatisch wieder versucht zu tun, ist, diesen Verantwortlichen herzunehmen, den Verursacher, und ihn zahlen zu lassen. Es gibt ja da ein bekanntes Wort, das heißt Heimzahlen. Und das ist nichts anderes, als eigentlich Rache auszuüben. Und es gibt direkte Wege und auch indirekte Wege, wie man das machen kann. Ein paar direkte Wege sind beispielsweise, denjenigen anzuschreien, damit er sich so richtig schlecht fühlt, oder ihn zurückzubeleidigen. oder sogar vielleicht handgreiflich werden. Ideen muss ich euch da, glaube ich, nicht geben, da haben wir, glaube ich, genug. Genau. Indirekte Wege, wie man den anderen übrigens auch zahlen kann, ist beispielsweise, indem man versucht, ihm die Ehre der anderen Person irgendwie, also in der Ehe jetzt beispielsweise, Entschuldigung, ich habe das falsch gelesen, in einer Ehe, dass man mit der Person beispielsweise einen ganzen Tag lang nicht mehr redet. Oder indem man eine Freundschaft abbricht oder Kontakt abbricht oder demjenigen versucht, den Ruf zu zerstören, verdeckt unter dem Vorwand, ich warne ja die anderen nur vor der Person. Es gibt einige Menschen vielleicht unter euch, die genau das machen, wenn Unrecht getan wurde. Sie ziehen sich zurück, sie wollen nichts mehr mit der Person zu tun haben, sie wollen mit ihr nicht mehr reden, sie nehmen Abstand, sie weichen ihr aus. Du hast sie in deinem Innersten, aber äußerlich sagst du genau gar nichts. Jesus will aber, dass du genau das Umgekehrte machst, dass du innerlich Vergebung ausübst und äußerlich dann zu ihnen hingehst und redest. Und ein noch indirekterer Weg ist es, dass du ihnen einfach nur im Kopf das Schlimmste wünschst, wenn du sie siehst. Du wartest nur darauf, dass bei ihnen im Leben nur irgendetwas Katastrophales passiert. Beispielsweise sagst du, was die mir angetan haben, wenn diese Personen so weitermachen, dann wird es denen irgendwann einmal im Gesicht explodieren. Du hast das Gefühl, sie schulden dir etwas und die Währung ist dieselbe, die dir angetan wurde, nämlich Schmerz bzw. Leid. Man will die Person fertig sehen, man will die Person leiden sehen. Und was spannend ist nämlich, dass wenn der Person dann tatsächlich etwas richtig Schlimmes im Leben passiert, beispielsweise es stirbt deren Familie, irgendein Familienangehöriger oder so, fühlst du dich erleichtert. Du fühlst, wie diese Schuld irgendwie ausgeglichen wird. Du spürst, diese Schuld ist weg und dann beginnst du auch wieder Mitleid mit der Person zu haben quasi. Das heißt, du spürst nicht mehr, dass da irgendeine Schuld ist. Die Schuld wurde quasi abbezahlt. Also nochmal, wenn dir jemand etwas antut, dann entsteht eine emotionale Schuld. Und wenn du den anderen jedoch bezahlen lässt, dann wirst du von dem, was sie getan haben, kontrolliert werden und verbittert. Und kein Preis wird in manchen Fällen zu hoch sein, damit man eben diese Schuld, diese innerliche Schuld abbezahlt. Und jetzt ist die Frage, was ist unsere Alternative, wenn wir jetzt also nur, wir haben jetzt nur das eine besprochen. Nun, jemand muss ja die Schuld begleichen, wie wir gesagt haben. Diese 500 Euro, die dir jemand geschuldet hat, die lösen sich nicht einfach so in Luft auf. Nun, die Möglichkeit, die noch übrig bleibt, ist, dass du selber die Schuld bezahlst. Und du fragst dich vielleicht, ja, wie soll ich das machen? Nun, ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Und zwar, wenn du spürst, du möchtest sie anschreien, du möchtest sie beleidigen, du möchtest ihren Ruhm, ihre Ehre komplett zunichte machen, dann tust du es nicht. Ah, das hat wehgetan, oder? Wenn du dich wieder in der Position befindest, dass du dich an das Unrecht erinnerst und dich daran erinnerst, was sie die getan haben und das kaputte Tape eben, diese Aufnahme, diese Kassette, du erinnerst dich immer wieder an das, was sie getan haben, du willst irgendwas sagen in deinem Kopf schon, so weg mit denen. Was machst du dann? Du setzt dich hin und betest für sie. Schon wieder, das tut richtig weh. Warum tut das so weh? Nun, eine Schuld abzubezahlen, das tut halt weh. Da muss da was dafür bezahlt werden. Und wie gesagt, die Währung dafür, die ist Schuld. Die ist Schmerz bzw. Leid. Und du hast jetzt, wie gesagt, diese zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt den anderen zahlen, du wirst aber dafür bitter mit der Zeit. Oder du nimmst diese Schuld selber auf dich auf. Und früher oder später, je nachdem, wie hoch diese Schuld ist, die entstanden ist, wird das halt abbezahlt sein. Nun, ich habe euch jetzt noch ein Zitat mitgebracht, und zwar aus dem Buch The Ethics of Memory von Avishai Margalit. Es ist ein israelischer Philosoph. Da gibt es ein Kapitel drin, wo er über Vergeben und Vergessen schreibt. Und hier macht er einen wichtigen Punkt bzw. Unterscheidung. Er sagt in Englisch zuerst, Forgiveness is not living in disregard of past wrongs. Rather, forgiveness emerges from a decision to overcome resentment and vengefulness, mastering the anger and humiliation, the most poisonous attitudes and states of mind. In Deutsch ist es dann, Vergebung bedeutet nicht, dass man ohne Rücksicht auf vergangenes Unrecht lebt, sondern Vergebung entsteht aus der Entscheidung, Bitterkeit und Rachsucht zu überwinden, den Zorn und die Demütigung zu beherrschen, die zu den schlimmsten Haltungen und Geisteszustände gehören. Was sagt er da? Er sagt, Vergebung ist kein Gefühl, ich fühle mich jetzt danach, jemanden zu vergeben, sondern es ist ein bewusster Akt, eine Entscheidung, die man treffen muss. In Matthäus 18, 21 bis 22, da lesen wir, da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7. Ein Grund, warum wir so schockiert sind von dieser Lehre, liegt daran eben, dass wir bei Vergebung oft an etwas Subjektives denken, an etwas, was irgendwie dir gerade danach sein muss. Also du fühlst es gerade, du fühlst dich gerade danach, dass du vergeben kannst. Du wirst vielleicht gefragt, nun kannst du vergeben? Na, ich kann noch nicht vergeben, ich fühle mich noch nicht danach. Frag mich nochmal in 1-2 Wochen. Du wirst vielleicht dann nach 2 Wochen nochmal gefragt, kannst du vergeben? Nein, ich fühle mich noch nicht danach. Nicht umsonst wird in Matthäus 18, Vers 21, worauf wir dann später nochmal eingehen werden, gesagt, nämlich von derselben Sache erzählt, also von Vergebung, wird da der Zeitraum von einem Tag genannt. Nun, wir sehen, dass der Zeitraum von einem Tag nicht allzu lang ist. Das bedeutet, dass es eine Sache ist, die so bald wie möglich passieren sollte und das offensichtlich nicht eine Sache des Gefühles ist. Wenn es eine Sache des Gefühles wäre, dann kannst du das eigentlich unmöglich nach einem Tag machen. Nach einem Tag tut es ja immer noch sehr, sehr weh. Deshalb musst du diesen Akt, diesen willentlichen Akt machen, dass du sagst, ich möchte Vergebung geben. Das ist ein Akt des Willens. Aber wenn du es tust, dann wirst du mit der Zeit frei werden. Also wir haben jetzt die ersten 2 Punkte durch. Und zwar erstens, du identifizierst dich mit dem Verursacher. Zweitens, du bezahlst die Schuld, die entstanden ist. Und drittens, bleibt noch quasi ein Test übrig. Da werde ich jetzt nicht einmal allzu viel dazu sagen. Und zwar, du tust ihnen Gutes. Wenn du die ersten 2 Schritte gemacht hast, dann kannst du diesen Test durchführen und sehen, ob du das kannst. Wenn du nämlich die ersten 2 Schritte richtig gemacht hast, dann wirst du frei sein, ohne Schwierigkeit, demjenigen, der dir Unrecht getan hat, auch Gutes zu tun. Wenn du das aber noch nicht kannst, dann geh wieder zurück zu den ersten 2 Punkten und schau nochmal, was du da machen kannst, dass du die ersten 2 Punkte quasi schaffst. Nun, einige von euch haben vielleicht jetzt den Einwand, dass sie sagen, ich möchte eigentlich gar nicht vergeben, ich möchte nämlich Gerechtigkeit. Das ist das, was ich möchte. Ich möchte nicht vergeben, ich möchte Gerechtigkeit. Nun, das Problem dabei ist, dass du erst nachdem du Vergebung ausgeübt hast, wirklich nach echter Gerechtigkeit suchen kannst. Was meine ich damit? Wenn du einer Person noch nicht vergeben hast, dann wirst du, wenn du sie, wie das Wort Gottes auch sagt, wenn du sie tadeln gehst, wirst du ihnen nicht das Beste wünschen. Du wirst nicht gehen mit der Herzenseinstellung, hey, ich möchte der Person helfen, sondern das wird Rache sein. Wenn sie dir 2 Finger abgenommen werden, haben, dann wirst du zu ihnen hingehen und ihnen gleich 2 Hände und noch das Auge mitnehmen. Du brauchst Vergebung, damit du für Gerechtigkeit einstehen kannst. Wenn du noch nicht vergeben hast, wirst du zu ihnen gehen eben und sagen, ich kann es nicht fassen, was du mir angetan hast. Wie kannst du nur so etwas machen? Ich würde so etwas niemals machen. Und das hilft auch nicht weiter. Also nochmal, keine Gerechtigkeit ohne Vergebung, ohne innerliche Vergebung. Rache hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sondern da geht es nur um dich. Und Rache übersteigt immer Gerechtigkeit. Eine andere Frage, die vielleicht einer fragen könnte, wenn er diesen Vers hier liest, nämlich, wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Nun, die Frage ist jetzt, ist es jetzt so, dass wir der Person nur vergeben sollen, wenn es ihr quasi leid tut? Reut ist ein altes Wort, aber das heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass der Person quasi leid tut und sie sich bei dir entschuldigt. In Markus 11, 25, und ich glaube, ich lese das jetzt zum zweiten Mal, ich bin mir gerade nicht sicher, da steht, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen vergibt. Was ist jetzt also die richtige Antwort? Wir haben jetzt diese 2 Verse da, und die Antwort ist natürlich, dass wir diese Verse nicht gegeneinander kämpfen lassen, sondern wir wissen, dass sich diese Verse erfüllen. Und ohne mich jetzt jedoch zu verlieren zu wollen, möchte ich nur kurz meine Argumentation bringen dazu, warum ich nicht denke, dass die zwischenmenschliche Vergebung, von der wir reden, von Reue abhängig sein kann. Vergebung ist nämlich ein innerer Prozess, der in mir stattfinden muss, unabhängig davon, ob die andere Person Reue zeigt oder nicht. Wenn jetzt angenommen derjenige, der mir Böses angetan hat, keine Reue zeigt, heißt es jetzt also, dass ich nicht vergeben kann? Heißt es, dass ich mich jetzt dann in diesem Teufelskreis der Unvergebung drinnen befinden muss und bitter werde, ob ich will oder nicht? Hängt meine Vergebung von der Reue des anderen ab? Siehe die Bibelstelle in Markus 11, 25. Da haben wir dieses Bild von jemandem, der dasteht und betet und dann sagt Jesus zu ihm, hey, wenn du noch irgendwas in deinem Kopf hast, wo du jemanden nicht vergeben hast, dann vergib ihm innerlich und dann bete erst zu mir. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gemeint ist, sondern wie ich argumentieren würde, ist, dass das, was Jesus gesagt hat, in diesem Kontext so ist, dass es sich möglicherweise eben um eine öffentliche Zusprechung der Vergebung handelt. Ich möchte aber nicht allzu sehr vom eigentlichen Thema abhanden kommen. Jeder jedoch von euch prüfe meine Argumentation und positioniere sich irgendwo. Ja, meine Lieben, das war's. Danke fürs Zuhören. Gebt euer Bestes, macht diese Schritte und strengt euch ganz, ganz stark an. Und dann werdet ihr das schon hinkriegen, gell? Danke. Wir können so nicht aufhören. Da fehlt noch etwas, oder? Das waren jetzt so theoretische Punkte. Wir können da jetzt nicht einmal sagen, ja, das war's. Sondern Jesus sagt in diesem Kontext, wenn man dann weiterliest, die Jünger eigentlich, nicht Jesus, die Jünger sagen danach, das ist unmöglich. Mehre uns den Glauben nach dem, was er gesagt hat. Ich kann das unmöglich machen, Jesus. Was willst du von mir, so bissi? Und Jesus sagt dann aber darauf, sagt er, hey, wenn ihr nur ein Glauben, ein Senfkorn-Glauben hättet, dann könntet ihr zu diesem Busch da oder was das ist, Maulbeerbaum, sagen, reiß dich raus und geh ins Meer und geh bis sie baden. Genau, das sagt Jesus. Also ihr habt genug Kraft in dem, dass ihr Glauben habt. Und was ist das jetzt genau? Was meint jetzt Jesus genau? Warum sagt er das genau in dem Kontext von Vergebung? Und vielleicht kennt ihr das Gleichnis von dem König und dem Knecht, das in Matthäus 18, 21, 35 steht. Und jetzt schaue ich nur kurz auf die Zeit, ich habe sie nicht gestartet. Okay, super. Ja, passt. Es ist okay, ja. Okay, also, ihr kennt ja vielleicht dieses Gleichnis vom König und dem Knecht. Das wir in Matthäus 18, 21 bis 35 lesen. Ihr könnt es dann selber das nochmal nachlesen. Ich werde das jetzt noch kurz paraphrasieren, also kurz zusammenfassen. Und zwar in diesem Gleichnis erzählt er, direkt nachdem er von Petrus gefragt wird, also Jesus, wie oft man pro Tag vergeben soll. Er antwortet dann darauf, 7-mal. Der Jünger, der fragt ihn, wie oft soll ich vergeben? 7-mal reicht das? Und dann sagt Jesus, nö, 7-mal 70. Also das ist diese Bibelstelle, die wir vorhin gelesen haben. Und dann erzählt er eben dieses Gleichnis von dem König und dem Knecht. Und was passiert hier? Der König, der ist anscheinend ein sehr wohlhabender König, der hat eben einen Knechten. Wahrscheinlich ist dieser Knecht nicht in diesem Sinne jetzt, wie ihr euch das vielleicht jetzt vorstellt, dass es jetzt so eine Art Sklave war, sondern das war in dem Fall wahrscheinlich ein Knecht, der ebenfalls sehr, sehr viel Einfluss hatte und quasi so ein Untergebener vom König war, der auch über einen Teil von einem Königreich oder so regiert hat. Und dann wird uns da erzählt eben, dass dieser Knecht da anscheinend etwas Blödes gemacht hat mit seinem Königreich da. Er hat irgendwelche Fehler gemacht und dann hat er auf einmal eine Rechnung gekriegt in Höhe von 10.000 Talenten nach Hause. Und er hat das nicht zahlen können. Diese Höhe von 10.000 Talente, das war das einzige Wort, das höchste Wort quasi im Griechischen, irgendwie, das eine Summe beschreiben kann. Also das Maximum quasi, was du jemandem schulden kannst. Und der König ruft ihn her und sagt, ja, wie schauen wir aus? Zahl mal bitte. Und er sagt, ich kann das nicht zahlen. Bitte hab Gnade mit mir, lass mich das nicht zahlen. Und der König ist so gut, zeigt ihm komplette Gnade und sagt, weißt was? Ich vergebe dir. Jetzt sind wir wieder bei diesem wirtschaftlichen Sinne-Kontext da. Der König, der nimmt diese Schuld auf sich quasi und lässt denjenigen nicht mehr zahlen. Also die Schuld löst sich nicht einfach so in Luft auf, sondern er übernimmt sie. Er hat halt dann eben diesen Mangel dann an Cash, an Geld in seinem Königreich, weil der Typ halt Blödsinn gemacht hat. Und jetzt ist es so, dass dieser Knecht eben hergeht und ebenfalls einen Unterknecht hat quasi, ebenfalls einen Typen, der halt in der Hierarchie unter ihm ist. Und derjenige, der schuldet ihm vielleicht so 1.000 Euro, umgerechnet wäre das vielleicht, oder sagen wir mal 10.000 Euro. Also es ist eine geringe Summe im Gegensatz zu dem, was der König ihm vergeben hatte. Und die Frage ist jetzt, wenn der Knecht jetzt sieht, was der König ihm angetan hat, der wird ihm ja sofort diese Sache vergeben, oder? Der hat ja gerade eben eine Rechnung von 10 Millionen oder 10 Milliarden Euro gekriegt, der wird das jetzt wahrscheinlich nicht diese 1.000 Euro zurück einholen. Naja, doch, das tut er. Er nimmt diesen Unterknecht, der ihm eben diese 10.000 Euro oder 1.000 Euro eben schuldet und würgt ihn, das wird uns wirklich so bildhaft erzählt, er würgt ihn und sagt ihm, gib mir das Geld und schmeißt ihn dann ins Gefängnis. Und die Knechte quasi, andere Knechte sehen das und gehen dann zum König und erzählen ihm das, was da abgeht. Und der König wird darauf halt sauer, nimmt den Knechten, der eben ebenfalls nicht vergeben hat quasi, und sagt, du böser Knecht, und schmeißt ihn dann quasi ebenfalls ins Gefängnis. Das ist also ein Beispiel, wie wir auf eine enorme Gnade, die uns gegeben wurde, nicht reagieren sollen. Die Kraft, von der Jesus spricht, zu vergeben, liegt genau darin, nämlich zu erkennen und nicht zu vergessen, was uns vergeben wurde, als Jesus am Kreuz ging, um unsere Schuld, die wir gegenüber von ihm gehabt haben, diese unendlich große Schuld, diese Milliarden von Euro, die wir nicht selber haben zahlen können, die nimmt er dann auf sich auf. Er bezahlt sie. Und diese unmessbare, enorme Schuld, auch genannt Sünde, die uns von Gott eben fernhält, die nimmt er auf und bezahlt sie auf dem Kreuz. Wenn wir jetzt also vor Augen haben, was Jesus für uns bezahlt hat, also wenn wir jetzt beispielsweise mit den Knechten, ja, wir haben vor Augen, dass wir uns diese Milliarden von Euro vergeben wurde, dann sollte es für uns unmöglich sein eigentlich, wenn wir das wirklich verstanden haben, was uns vergeben wurde, dass wir dann andere nicht vergeben. Jesus sagt am Kreuz, was wir auch vorhin also gesungen haben und gebetet haben, er sagt, es ist vollbracht. Und das griechische Wort für vollbracht, das ist tatelastai. Und das kann auch übersetzt werden mit es ist bezahlt oder es ist abgeglichen. Und das ist richtig spannend. Ich habe es bezahlt. Was heißt das jetzt praktisch für uns? Vergebung ist nur dann nachhaltig und funktioniert wirklich nur, wenn du Jesus vor Augen hast. Wenn du durch ihn siehst, also wenn du ihn siehst, wie dieser König eigentlich Knecht wird und diese Schuld auf sich nimmt. Er macht genau das, was wir vorhin die ganze Zeit geredet haben, auch im wirtschaftlichen Sinne. Er nimmt diese Schuld, er lässt uns den Preis nicht zahlen, sondern nimmt ihn auf sich. Warum? Damit wir Vergebung empfangen können. Und genauso ist es auch zwischen uns. Er ist das perfekte Vorbild, wie es mit Vergebung laufen soll. Und in dem Kreuz Jesu haben wir auch genug Kraft zum Vergeben. Das heißt jetzt nicht, dass das jetzt alles nur ein Akt des Willens ist, sondern wir haben da auch die Kraft von Jesus, wir kriegen da auch Kraft von Jesus. Jesus hilft uns dabei bei diesem Prozess. Und auch mit diesem Problem der Unvergebenheit können wir zu ihm treten und können ihm das berichten und sagen, Jesus, ich kann nicht vergeben. Ich habe ein Problem, mir wurde richtig großes Unrecht angetan und ich tue mir richtig, richtig schwer, da zu vergeben. Kannst du mir bitte helfen dazu? Ich glaube, ich habe noch nicht ganz verstanden anscheinend, wie groß dein Werk eigentlich ist, weil eigentlich sollte ich ja ohne Probleme vergeben können, aber ich kann es nicht. Vater, bitte zeig mir, was du getan hast. Zeig mir nochmal diese enorme Dimension von Schönheit, die in deinem Kreuz liegt. Und lass mich das erkennen, sodass ich dann anderen vergeben kann. Hilf mir bitte bei diesem Prozess. Und da kommen wir auch schon zum letzten Punkt, und zwar Vergebung ist ein Prozess. Dieser beginnt jedoch mit einer bewussten Entscheidung. Corrie ten Boom, eine erstaunliche Persönlichkeit aus dem Zweiten Weltkrieg, die Juden damals bei sich versteckte und deshalb dann ins KZ-Lager in Ravensbrück geschickt wird, trifft sich dann Jahre später bei einer Veranstaltung mit dem, wo sie eben eine Rede über Vergebung gehalten hat, mit dem Aufseher, der dort eben bei den Duschen bei den Nazis gestanden ist und geschaut hat, wie die zwei dann halt eben, also sie und seine Schwester, vorbeigegangen sind. Die Schwester dann ist im KZ dann auch umgekommen. Sie ist dann die Einzige gewesen, die aus ihrer Familie halt eben, also vom Vater, die Schwester und sie, da die dann überlebt hat. Also der Vater ist auch gestorben und sie auch, also die Schwester von ihr. Und sie schreibt dann Folgendes in ihrem Buch. Und ich werde das jetzt da gleich vorlesen. Und zwar, man könnte glauben, dass nachdem ich dem Nazi-Aufseher vergeben hatte, dies jetzt ein Kinderspiel sei. Leider nicht. Wochenlang kochte es in mir. Schließlich jedoch bat ich Gott, wieder ein Wunder in mir zu wirken. Und wiederum passierte es. Zuallererst die gefühlskalte Entscheidung zu gehorchen, dann aber die überschäumende Freude und der überschwängliche Friede. Ich hatte meinen Freunden vergeben. Ich war mit meinem himmlischen Vater versöhnt. Warum wachte ich dann plötzlich mitten in der Nacht auf? Warum ging mir nochmal alles durch den Kopf? Meine Freunde, dachte ich. Menschen, die ich liebte. Ich setzte mich auf und knipste das Licht an und sagte, Vater, ich dachte, es sei alles verziehen. Hilf mir bitte. In der nächsten Nacht wachte ich jedoch wieder auf. Die negativen Gedanken kamen wieder. Vater, rief ich beunruhigt, hilf mir. Seine Hilfe kam dann schlussendlich durch einen freundlichen Pastor, dem ich nach zweiwöchigen schlaflosen Nächten mein Versagen bekannte. Er sagte und zeigte damit aus dem Fenster und zeigte so raus und sagte, hey, da oben in dem Kirchturm hängt eine Glocke, die durch das Ziehen an einem Seil geläutet wird. Aber weißt du was? nachdem ein Küster, das ist anscheinend der, der läutet, das Seil losgelassen hat, schwingt die Glocke weiter. Zuerst Ding und dann Dong. Ding, Dong. Und dann immer langsamer und leiser bis zum letzten Glockenschlag. Ich bin der Ansicht, dass es bei Vergebung genauso ist. Wenn wir jemanden vergeben, dann ist es so, als ob wir das Seil loslassen. Das dauert dann natürlich, das schwingt ja immer noch weiter. Aber irgendwann einmal wird es aufhören. Also was nehmen wir da mit aus diesem Text, den da Corrie ten Boom uns erzählt, aus dieser Geschichte, aus diesem Gleichnis quasi? Ja, Vergebung ist ein Prozess tatsächlich. Das, du wirst, wenn du Unvergebenheit hast in deinem Herzen, das wird nicht sofort alles weggehen. Das dauert alles. Natürlich hast du diese Schritte, die dann dahin hinführen, aber das ist kein Zauberbuch, wo du dann diese drei Schritte da machst und dann hast du vergeben. Sondern das ist ein Prozess, wo du immer wieder vor Jesus kommen musst und ihn bitten musst, Vater, hilf mir dabei. Hilf mir, hilf mir. Und irgendwann einmal wirst du dann eben zu dem Punkt kommen, wo dann diese Glocke stehen bleibt. Und das ist dann der Punkt, wo du nachhaltig vergeben kannst. Wo du nachhaltig vergeben hast bereits. Also wir haben eben festgestellt, dass Vergebung in erster Linie eine willentliche Entscheidung ist, wirklich vergeben zu wollen. Und das, wie gesagt, es wird dir nicht direkt rosig gehen, es werden trotzdem noch schlechte Gedanken aufkommen. Aber wenn du dich dafür entschieden hast, Vergebung zu geben, dann wird es mit der Zeit immer weniger. Und da ist auch unsere Kraft drin, in dem, wie wir Jesus anschauen, in dem wir sehen, was er für uns getan hat, in dem wir ihn bitten, dass er uns dabei hilft und durch diesen Prozess begleitet und heilt, damit unser Herz dann im Endeffekt nicht zu Stein, hart, kalt und verbittert wird. Und damit möchte ich auch das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und ich möchte nochmal zusammenfassen, was wir bis jetzt gesagt haben. Ich habe euch da, glaube ich, auch eine Folie mitgebracht. Ihr könnt sie gerne auch abfotografieren. Das ist so eine kleine Zusammenfassung. Und zwar haben wir die drei Punkte gehabt. Und zwar erstens, warum brauchen wir Vergebung? Wir haben gesehen, dass Vergebung mit der Zeit also zu einer bitteren Wurzel wird. Und wenn wir diese nicht nachhaltig rausreißen, so wie das Beispiel mit dem Busch, dann wird das wachsen unter unserer Sicht. Wir sagen vielleicht von außen, ja, wir haben den ja mit der Elektrosäge durchgeschnitten, das passt schon. Aber unterirdisch wird sich das immer weiter ausbreiten. Also das Gegenmittel gegen ein kaltes, hartes, bitteres Herz, das ist Vergebung. Und das müssen wir dann auch so bald wie möglich machen. Das ist der Grund, warum wir Vergebung brauchen. Punkt 2. Wie funktioniert echte Vergebung? Wir haben diese drei Punkte. Nämlich erstens, identifiziere dich mit dem Verursacher. Erkenne also, dass du selber nicht perfekt bist, dass du selber deine Sünden hast, selber deine Fehler, selber deine Probleme. Zweitens, bezahle die entstandene emotionale Schuld selber. Also wenn es dir danach kommt, dass du irgendwie den anderen wieder anschreist oder irgendwelche böse Gedanken über ihn hat, komm vor Gott mit dieser Sache und bezahl sie quasi dann damit. Nimm quasi diese Schuld, lass den anderen nicht zahlen, sondern nimm diese Schuld quasi auf dich. Ich meine, im Endeffekt nimmst du sie vielleicht so ein bisschen auf oder nimmst so einen kleinen Teil. Der größte Teil wird natürlich von Jesus genommen, aber du machst deinen Part, du machst deinen Teil. Und dann hast du im dritten Punkt dann den Test, kannst du Gutes tun dem Verursacher? Und dann der letzte Punkt, wie schaffen wir es praktisch zu vergeben? Erstens, auf Sicht von Jesus, indem wir sehen, was er für uns für Milliarden von Schulden beglichen hat. Aus dem heraus dann gehen wir hervor und vergeben. Also das ist das Erste. Und das Zweite ist dann auch, was wichtig ist zu wissen, nämlich, dass Vergebung ein Prozess ist. Und Jesus hilft uns dabei bei diesem Prozess, den wir dann durchgehen. Und ich möchte jetzt auch zum Schluss noch mit euch beten und dann werden wir gemeinsam in den Lobpreis gehen. Vater, wir danken dir für dieses Wort, das du uns gegeben hast, Vater, für das, was du getan hast am Kreuz, wo wir uns echt daran erinnern können und echt schauen können auf das, was du getan hast, Vater, und dann damit durch diese Kraft, die du uns gibst, dem vergeben können. Danke, Vater, dass du genau für diese Sachen auch gestorben bist. Danke, Vater, dass du uns siehst, dass du uns heilen möchtest, genauso von dieser Sache, das ist auch eine Krankheit. Unvergebenheit ist eine Krankheit, ist eine Wurzel. Danke, Vater, dass du das ebenfalls heilen kannst und dass du uns da Kraft gibst, da echt durchzugehen. Danke, Vater, dass du mich begleitet hast jetzt auch bei der Predigt. Danke, Vater, dass du gesprochen hast. Und ich bitte dich, Vater, dass du jeden Einzelnen echt berührst und ihnen das echt erkennen lässt, was du getan hast am Kreuz, wie wunderbar das ist. Und was sie dann eben daraus machen können, was sie da eigentlich für eine Kraft liegt, dass sie sagen können, so einen Busch raus und geh baden und geh weg. Danke, Vater, dass du so gut bist zu uns. Danke, dass du diese Schuld, diese unendliche Schuld auf dich genommen hast, Vater. Wir danken dir so sehr. Amen. Und es wird dann auch nach der Gemeinde, also nach dem Gottesdienst, wird es dann noch vorne die Möglichkeit geben, wirklich nach vorne zu kommen und für euch zu beten, Gott einzuladen, dass er da wirkt in vielleicht diesen Wurzeln, die da entstanden sind aufgrund von Unvergebenheit. Danke euch.